Hörerherzchen, wir gehen auf Tour.
Tickets und Tourdaten findet ihr in der Folgenbeschreibung oder im Linktree.
Warnung: Diese Folge thematisiert sexualisierte Gewalt, Ausbeutung Minderjähriger, Machtmissbrauch und Suizid. Die Schilderungen können retraumatisierend wirken. Wenn du merkst, dass dich diese Inhalte belasten, pausiere oder höre diese Folge besser nicht allein. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Der nun folgende Bericht sollte der einer Überlebenden sein. Bedauerlicherweise ist er es nicht. Virginia Roberts Joffrey überlebte den sexuellen Missbrauch in ihrer Kindheit. Sie überlebte eine Entführung und sie überlebte Jeffrey Epstein, der sie über Jahre hinweg manipulierte, kontrollierte und dazu zwang, ihm und anderen Männern sexuell zu dienen. Sie überlebte ein System, das wegsah, Erwachsene, die sie nicht schützten und Ermittlungsbehörden, die versagten. Eine Justiz, die mächtigen Tätern zu oft mehr Glauben schenkte als ihren Opfern. Lange schwieg Virginia. Nicht, weil ihr die Worte fehlten, sondern weil sie hoffte, jemand anderes würde endlich tun, was längst hätte geschehen müssen. Hinschauen, handeln und die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Doch das geschah nicht. Irgendwann wurde ihr klar, dass dieses Schweigen nur den Tätern half. Also wurde sie laut. Sie stellte sich ihren Peinigern entgegen und kämpfte öffentlich, obwohl sie wusste, was es sie kosten würde, denn die Gewalt endet für Betroffene selten mit der Flucht. Sie verändert ihr Leben weit darüber hinaus. Auch Jahre nachdem Virginia sich von Epstein und seinem Netzwerk losgesagt hat, lebt sie weiter mit Angst, Schuldgefühlen und Scham und sieht sich mit einem System konfrontiert, das Opfer immer wieder dazu zwingt, ihre eigene Wahrheit beweisen zu müssen. Virginia Roberts Joffrey ist kein Einzelfall. Sie war eine von vielen, von Hunderten, vielleicht sogar Tausenden Mädchen und jungen Frauen, die in Jeffrey Epsteins Netzwerk aus Manipulation, Abhängigkeit und sexualisierter Gewalt gerieten. Ihre Geschichte steht deshalb nicht nur für ihr eigenes Leid, sondern stellvertretend für unzählige Stimmen, die nie gehört wurden. Virginia kämpfte jahrelang für sich, für andere Betroffene, für ihre Kinder und für die Hoffnung, dass niemand dasselbe durchleben muss. Das hier ist ihre Geschichte. Die Abendröte ergießt sich über den Horizont, während die Sonne langsam im Meer versinkt. Vom Pier aus beobachtet Virginia mit verschwommener Sicht, wie der gewaltige Feuerball Stück für Stück hinter dem Wasser verschwindet. Der Wind streicht ihr durch das Haar, lässt die Palmen entlang der Küste rascheln und trägt ihr ein melancholisches Lied entgegen, das nur laue Sommerabende am Meer hervorbringen. Von außen wirkt dieser Moment beinahe friedlich. Doch für die damals 15-jährige Virginia ist dieser Frieden nichts weiter als eine schmerzhafte Illusion. Ihre Kehle brennt, ihr Körper schmerzt, Blut sickert aus allen erdenklichen Stellen ihres Körpers und ihre Gedanken wiegen schwer. In ihr tobt ein Sturm aus Gefühlen, die sie nicht erst seit diesem Abend begleiten. Schuld, Scham, Wertlosigkeit. Diese Empfindungen sind längst so tief in ihr verankert, dass sie sich kaum noch erinnern kann, wie sich ein Leben ohne sie anfühlt. Ob es jemals anders gewesen ist? Hat sie sich jemals nicht wertlos gefühlt? Viele Jahre später wird Virginia über sich selbst sagen, sie habe schon lange, bevor sie Jeffrey Epstein begegnete, Dinge erlebt, die sie in den Augen mancher zum perfekten Opfer machten. Denn sexueller Missbrauch beginnt selten erst mit dem Täter, dessen Name später Schlagzeilen macht. Oft beginnt er viel früher, dort, wo Kinder von den Menschen verletzt oder im Stich gelassen werden, die sie eigentlich hätten beschützen sollen. Dort, wo Vertrauen missbraucht, Grenzen überschritten und Schuld dorthin verschoben wird, wo sie nie hingehört hat. Auch Virginia begegnet dieser Dynamik lange, bevor Jeffrey Epstein Teil ihrer Geschichte wird. Um zu verstehen, warum sie später in seinen Einfluss gerät, muss man dorthin zurückkehren, wo alles seinen Anfang hat. In ihre früheste Kindheit, in einen kleinen Ort in Florida, in eine Zeit, in der man Virginia die Unbeschwertheit ihrer Kindheit raubte. Kapitel 1: Vertreibung aus dem Paradies. Virginia Roberts Jeffrey wächst gemeinsam mit ihrem Halbbruder Danny in Loxahatchee Groves auf, einer ländlich geprägten Gegend im Palm Beach County im US-Bundesstaat Florida. Das Gebiet grenzt unmittelbar an den letzten erhaltenen Abschnitt der nördlichen Everglades, eine Landschaft aus Mangroven, Wasserläufen und dichter, fast ungezähmter Natur. Diese Nähe zur Wildnis prägt auch das Leben in der Nachbarschaft. In den Gärten begegnet man nicht nur Hunden und Katzen, sondern auch Leguan, Pfauen, Alpakas und hin und wieder auch mal Emus. Manche Grundstücke wirken wie kleine Farmen, andere wie halbe Schrottplätze oder improvisierte Streichelzoos. Im Loxahatchee der 1980er Jahre scheint es nur wenige Regeln zu geben. Und gerade das schenkt Virginia in ihrer frühen Kindheit ein starkes Gefühl von Freiheit. Sie verbringt ihre Tage draußen, streift durch den üppigen Garten rund um das bescheidene Farmhaus ihrer Familie, klettert auf Bäume oder sitzt stundenlang auf einer kleinen Insel im Teich hinter dem Haus. Dort liest sie Bücher über große Abenteuer, ferne Orte und mutige Heldinnen, die ihr zeigen, dass die Welt größer ist als das, was sie bislang kennt. An anderen Tagen liegt sie einfach im Gras, beobachtet die Wolken und fragt sich, wie ihr eigenes Leben eines Tages aussehen wird. Die Tiere um sie herum faszinieren sie schon früh, und so wächst in ihr ein fester Wunsch heran. Virginia möchte später einmal Tierärztin werden. Diese frühen Jahre sind geprägt von Neugier, Fantasie und dem kindlichen Gefühl, dass die Welt ein sicherer Ort ist und alles möglich erscheint. Es ist eine Zeit voller Freiheit und Unbeschwertheit, lange bevor dieses Urvertrauen in seinen Grundfesten erschüttert wird. Im Februar 1989, Virginia ist gerade 4 Jahre alt, kommt ihr kleiner Bruder Skyrocket Roberts zur Welt, den sie liebevoll Skydy nennt. Für sie ist der Kleine vom ersten Moment an kein gewöhnliches Geschwisterkind, sondern jemand, für den sie sich verantwortlich fühlt. Das mag auch damit zusammenhängen, dass ihre Eltern die Wiege des Babys kaum aus dem Krankenhaus entlassen, nicht etwa ins Elternschlafzimmer stellen, sondern in Virginias Kinderzimmer. Fortan ist sie es, die sich nachts um ihn kümmert, wenn er schreit. Doch das stört sie nicht weiter. Für das kleine Mädchen fühlt es sich an, als wäre Skydy ein Teil von ihr. Was für ein Kind in diesem Alter eigentlich zu viel Verantwortung wäre, empfindet Virginia damals nicht als Belastung. Im Gegenteil, sie liebt ihren kleinen Bruder innig. Er wird zu ihrem wichtigsten Vertrauten, zu jemandem, den sie beschützen möchte und an den sie sich bindet. Rückblickend beschreibt sie diese Zeit als eine Phase großer Geborgenheit. Hätte man Virginia damals gefragt, wie ihr Leben aussieht, hätte sie vermutlich gesagt, sie lebe im Paradies. Sie ist ein glückliches Kind, voller Fantasie, umgeben von exotischen Tieren, wilder Natur und ihrem kleinen Bruder an ihrer Seite. Zu dieser Zeit glaubt sie, auch ihre Familie sei glücklich. Vermutlich ist sie einfach noch zu jung, um zu verstehen, dass sich unter der Oberfläche längst erste Risse im Abbild der perfekten Familie zeigen. Ihre Eltern laufen nun immer häufiger mit einer Bierdose in der Hand umher und erste Spannungen schleichen sich in den Alltag ein. Zunächst fast unbemerkt, aber spürbar genug, um die Atmosphäre im Haus langsam zu verändern. Mit Virginias Einschulung wird dieser Wandel auch für sie selbst greifbar. Das zuvor unbeschwerte Idyll beginnt zu bröckeln, denn offenbar zieht ihre Mutter nun eine klare Grenze zwischen dem Verhalten, das Virginia innerhalb der eigenen 4 Wände zeigen darf, und dem, was außerhalb dieser geschützten Umgebung von ihr erwartet wird. Zu Hause darf Virginia noch das sein, was sie immer war: ein ungezähmter Wildfang mit aufgeschürften Knien in zerrissenen Jeans, laut, frei und ungebändigt. Doch außerhalb dieser 4 Wände gelten plötzlich andere Regeln. Sobald sie unter Menschen geht, wird von ihr erwartet, dass sie sich anpasst. Allmählich verschwinden die zerrissenen Jeans aus ihrem Kleiderschrank und werden durch Rüschenkleider ersetzt. Sie soll ordentlich sein, ruhig und angepasst. Ein braves Mädchen eben. Auch im Haushalt wird ihre Hilfe zunehmend selbstverständlich. Und wenn ihre Eltern abends zu betrunken sind, ist sie es, die Skydy ins Bett bringt und ihm seine Gute-Nacht-Geschichte vorliest. Ihre Mutter begründet die wachsenden Erwartungen an ihre Tochter mit einem Zukunftsbild, das für sie selbstverständlich scheint. Eines Tages werde Virginia heiraten, erklärt sie ihr, und dann müsse sie all diese Aufgaben auch für ihren Mann erfüllen. Doch zwischen all den Spannungen gibt es auch gute Tage. Einer davon ist der Tag, an dem Virginia von ihrem Vater ihr erstes eigenes Pferd geschenkt bekommt. Die Stute heißt Alice und für Virginia bedeutet sie weit mehr als nur ein Haustier. Sie wird zu ihrer engsten Vertrauten, zu einem sicheren Rückzugsort in einer Zeit, in der sich vieles in ihrem Zuhause verändert. Bei Alice findet sie etwas, das ihr bei ihren Eltern zunehmend fehlt. Ruhe, Vertrauen und das Gefühl, sicher behütet zu sein. Wann immer sie bei ihr ist, scheint der Rest der Welt für einen Moment stillzustehen. Auf dem Rücken des Pferdes fühlt sie sich frei, stark und unantastbar, als könnte ihr nichts und niemand etwas anhaben. Noch ahnt Virginia nicht, dass auch dieses Geschenk nicht frei von Bedingungen ist. Dass selbst diese Liebe, die sich für sie so ehrlich anfühlt, schon bald zu einem Mittel werden wird, mit dem Kontrolle auf sie ausgeübt wird. Allmählich verändern sich auch die Routinen im Hause Roberts. Vertraute Abläufe werden scheinbar beiläufig aufgebrochen. Und so schläft Skidi plötzlich nicht mehr in Virginias Zimmer, sondern im Schlafzimmer der Eltern. Auch Virginias Zu-Bett-Geh-Routine verändert sich. An die Stelle der Mutter tritt nun der Vater, der Virginia beim Baden begleitet und sie anschließend ins Bett bringt. Was zunächst wie eine kleine unbedeutende Veränderung im familiären Alltag wirkt, markiert in Wahrheit den Beginn einer Entwicklung, deren Tragweite sich für Virginia erst später vollständig erschließen wird. In dieser Zeit überschreitet ihr Vater erstmals eine Grenze, die nicht mehr rückgängig zu machen ist.
An diesem Abend berührte mich mein Vater in meinem Zimmer auf eine Weise, wie mich nie zuvor jemand angefasst hatte.
Obwohl Virginia mit ihren 6 Jahren noch nicht einmal begreift, was Sexualität überhaupt ist, spürt sie sehr genau, dass etwas nicht stimmt. Die Szenen im Badezimmer, die ihr Vater als überall gründlich sauber machen bezeichnet, lösen in ihr ein Unbehagen aus, das sie nicht in Worte fassen kann. Und auch die abendlichen Momente im Bett verändern sich. Aus Kuscheln, das früher einmal Geborgenheit und Trost bedeutete, werden Handlungen sexualisierter Gewalt, die sie innerlich erstarren lassen. Eines Abends fasst sie daher einen Entschluss. Es ist die einzige Möglichkeit, die sie kennt, um Grenzen zu ziehen. Sie erklärt, dass sie keine Gute-Nacht-Geschichten mehr möchte. Für ihre Eltern wirkt das wie die Laune eines Kindes, das plötzlich zu groß wird für derartige Zu-Bett-Geh-Rituale. Für Virginia ist das jedoch der Versuch, die Kontrolle über ihren eigenen Körper zurückzubekommen. Die Geschichten enden, die Übergriffe jedoch nicht. Stattdessen findet ihr Vater eine neue Möglichkeit, Macht über sie auszuüben. Über etwas, das Virginia mehr liebt als fast alles andere. Ihr Pferd Alice. Der Gedanke, Alice zu verlieren, ist für sie unerträglicher als jeder Albtraum. In einer Nacht, in der alles in ihr Nein schreit, versteckt sie sich unter ihrem Bett. Sie hört, wie die Tür zu ihrem Zimmer aufgeht, und kurz darauf dringen die Worte ihres Vaters zu ihr hindurch. Er droht ihr, Alice wegzunehmen, wenn sie nicht sofort aus ihrem Versteck hervorkommt. In Virginias Brust breitet sich eine lähmende Mischung aus Angst und Loyalität aus. Eine Falle, aus der sie keinen Ausweg sieht. Schließlich kriecht sie hervor. Nicht, weil sie möchte, sondern weil sie das Einzige schützen will, das ihr in dieser Welt Halt gibt. Diese Nacht wird nicht die letzte bleiben. Aber sie markiert den Moment, in dem Virginia endgültig begreift, dass selbst das, was sie Familie nennt, kein sicherer Ort mehr ist. Das Verhalten, das ihre Mutter ihr seit den Übergriffen des Vaters entgegenbringt, verstärkt dieses Gefühl nur noch weiter. Mutter Lynn, die einst warmherzig war, die Virginia mit offenen Armen empfing, ihr die Haare aus der Stirn strich und sie liebevoll »mein hübsches Mädchen« nannte, zieht sich plötzlich zurück. Ihre Gesten werden seltener, ihre Worte kälter. Doch für die Brüder bleibt sie dieselbe, aufmerksam und zugewandt. Nur für Virginia scheint ihre Mutter plötzlich unerreichbar, wie ein Raum, zu dem die Tür unbemerkt ins Schloss gefallen ist.
Ich tat alles, um nicht allein mit Dad zu Hause zu bleiben, doch meine Mutter schien unerreichbar.
Immer dann, wenn Virginia ihre Mutter am meisten bräuchte, scheint Lynn am weitesten entfernt. Der Groll, den sie gegen sie hegt, entzieht sich jeder Logik eines Kindes und irgendwann findet er seinen Ausdruck in offener Gewalt. Immer wieder schlägt Lynn ihre Tochter mit dornigen Rosenzweigen aus dem Garten. Gleichzeitig nimmt der Alkohol in ihrem Leben immer mehr Raum ein und damit werden ihre Launen noch unberechenbarer. Eines Tages, in einem Moment nüchterner Grausamkeit, sagt Lynn einen Satz, der sich wie ein Splitter unter Virginias Haut bohrt, wo er eine Wunde verursacht, die auch Jahre später noch eitern wird. Dass sie sich schon immer gefragt habe, ob dieses Kind überhaupt ihres sei. Aus dem Mädchen mit den Engelsküssen, so nannte Lynn früher liebevoll die Sommersprossen auf Virginias Nase, ist angeblich ein fremdes Kind geworden, das man ihr im Krankenhaus untergeschoben habe. Für Virginia ist die Botschaft, die aus diesem Satz hervorgeht, eindeutig. Du bist nicht gewollt. Für das kleine Mädchen scheint es keinen sicheren Ort in dieser Welt mehr zu geben. Immer öfter fragt sich Virginia, ob ihre Mutter sieht, was ihr Vater ihr nachts antut, ob sie etwas ahnt oder ob sie das Offensichtliche einfach nicht sehen will. Die Frage brennt besonders dann in ihr, wenn Lynn sie hart anfasst oder einfach an ihr vorbeisieht. Doch Virginia wagt es nicht, sie auszusprechen. Ihr Vater hat ihr eingeschärft, dass jedes Wort, das sie sagt, den Tod ihres kleinen Bruders bedeuten würde. Seine Leiche würde er im Wald vergraben, hatte er gesagt. Also schweigt sie. Zwischen zwei Elternteilen, die beide auf ihre Weise zu Tätern geworden sind, sucht Virginia im zarten Alter von gerade einmal 7 Jahren bereits verzweifelt nach Halt, Beständigkeit und Zugehörigkeit. Doch mit jedem Tag wird deutlicher, dass dieser Halt in ihrem Zuhause nicht zu finden ist. Mit der Zeit zeigen sich die Folgen des Missbrauchs auch auf körperlicher Ebene. Virginia leidet zunehmend unter Harnwegsinfekten, die sich immer weiter verschlimmern. Phasenweise sind die Beschwerden so stark, dass sie den Urin nicht mehr halten kann. Besonders belastend ist es für sie, wenn das im Schulalltag geschieht. Denn dann wird sie von anderen Kindern verspottet und sie geben ihr abwertende Spitznamen wie Pipi-Mädchen. Doch auch zu Hause findet Virginia an solchen Tagen keinen Schutz. Statt Verständnis oder Fürsorge erfährt sie hier erneut Gewalt, denn genau das sind die Situationen, in denen ihre Mutter sie mit Schlägen rügt. Allmählich verlagern sich die Übergriffe. Sie finden nicht mehr nur nachts statt, sondern zunehmend auch tagsüber, immer dann, wenn Virginias Mutter außer Haus ist. Um sie gefügig zu halten, arbeitet ihr Vater mit Versprechungen. Er stellt ihr Belohnungen in Aussicht, wenn sie brav ist und mitmacht. Für ein Kind, das nach Anerkennung und Zuwendung sucht, entsteht so eine widersprüchliche Dynamik aus Gewalt und scheinbarer Zuwendung. Virginia entwickelt in dieser Situation eine eigene Strategie, um das Erlebte zu ertragen. Sie versucht, die Übergriffe gedanklich zu isolieren, sie möglichst schnell hinter sich zu bringen, um sich anschließend an den Momenten festhalten zu können, die sich für sie weniger bedrohlich anfühlen. Sie selbst nennt das einen inneren Kuhhandel. Ein innerer Mechanismus, der ihr hilft, die Situation durch Abgrenzung und Verhandlung auszuhalten. Denn oft folgt auf die Gewalt eine Phase, die fast alltäglich wirkt und wie aus einer Zeit, in der Virginias familiäres Umfeld noch nicht dysfunktional war. Auf eine Vergewaltigung folgt gemeinsames Fernsehen, Popcorn essen, bis einem der Bauch wehtut und langes Aufbleiben, auch wenn am nächsten Tag Schule ist. Diese Abfolge aus Übergriff und scheinbarer Normalität verstärkt die Verwirrung und bindet das Erlebte noch enger an das Bedürfnis nach Nähe und Anerkennung. Doch auf diese trügerischen Momente der Normalität folgt schließlich etwas, das Virginia den Boden endgültig unter den Füßen wegzieht. Bislang war das Grauen an die eigene Familie gebunden gewesen, an die 4 Wände, die eigentlich Schutz hätten bieten sollen. Doch nun überschreitet ihr Vater eine Grenze, die alles verändert. Eines Tages vereinbart Sky Roberts mit seinem besten Freund Forrest etwas, das sich wie ein schlechter Witz anhört, aber für Virginia zur bittersten Realität wird. Ein Töchtertausch. Sheila, Forrests Tochter, bleibt für eine Nacht bei den Roberts, während Virginia bei Forrest übernachten soll. Für ein 6-jähriges Mädchen klingt das wie ein Abenteuer, wie eine dieser Nächte, in denen man zu lange wach bleibt und Filme guckt, bis einem die Augen zufallen. Doch in Wirklichkeit wird es der Abend, an dem Forrest als der erste Mann in Virginias Körper eindringt. Die Badewanne, in der sie später sitzt, ist eine andere als die im Haus ihrer Eltern. Das Schaumbad riecht anders, der Raum wirkt fremd. Doch die Worte, die Forrests Lippen formen, die hat sie schon zu oft gehört. »Wir müssen dich mal gründlich waschen«, sagt er. Es ist derselbe Vorwand, die gleiche Masche und auch die Berührungen, die folgen, ähneln denen ihres Vaters. Tatsächlich gleichen Forrests missbräuchliche Handlungen denen ihres eigenen Vaters in einer Art und Weise, die Virginia das Gefühl gibt, die Männer könnten sich darüber ausgetauscht und miteinander abgesprochen haben. Die Abläufe erscheinen ihr zu identisch, um reiner Zufall zu sein. Von diesem Tag an vergeht sich also nicht mehr nur ihr Vater regelmäßig an ihr, sondern auch sein bester Freund. Als wäre das kleine Mädchen ein Geheimnis, das sich zwei Erwachsene teilen, ohne dass die Welt jemals davon erfahren darf. Viele Jahre später wird Virginia erfahren, dass Forrest zur selben Zeit auch seine eigene Tochter missbraucht hat. In ihrem Erwachsenenleben lernen sich die beiden Frauen erneut kennen und zwischen ihnen entsteht eine enge Verbindung, geprägt von ähnlichen Erfahrungen. Durch Forrests Tochter erfährt Virginia auch, dass er im Jahr 2000 verurteilt wurde, nachdem er ein weiteres Mädchen missbraucht hatte. Doch all das liegt zu diesem Zeitpunkt noch in ferner Zukunft. Im Hier und Jetzt ist Virginia ein wehrloses Kind, in dem mehr und mehr das Gefühl entsteht, in dieser Welt allein zu sein. Um den Übergriffen und der Enge ihres Elternhauses zu entkommen, verbringt Virginia immer mehr Zeit draußen im Freien, meist mit ihrer Stute Alice. Bei ihr findet sie Ruhe, Geborgenheit und Sicherheit, eben all das, was ihr zu Hause längst fehlt. Und das Gefühl, für einen Moment einfach nur Kind sein zu dürfen. Oft reitet sie stundenlang durch die Gegend, bleibt bis in den späten Abend draußen und immer öfter bleibt sie auch tagsüber fort, während sie eigentlich im Unterricht sitzen sollte. Für ihre Mutter ist das ein weiterer Anlass für Ärger. Doch Virginia ist längst an einem Punkt, an dem ihr die Wut ihrer Mutter gleichgültig geworden ist, denn sie wiegt weniger schwer als das, was sie daheim erwartet. Tief in sich ist Virginia davon überzeugt, dass Lynn nicht blind ist für das, was in ihrem Haus geschieht. Dass sie es sehen könnte, vielleicht sogar müsste, wenn sie nur hinsehen wollte. In dieser Überzeugung liegt ein Schmerz, der sich anders anfühlt als die Schläge oder die sexualisierte Gewalt, die sie durch ihren Vater erfährt. Es ist der Schmerz des Verlassenseins durch jemanden, der eigentlich hätte beschützen sollen. Virginia ist zutiefst verletzt und fühlt sich von ihrer Mutter verraten und so zieht sie sich immer weiter zurück. Aus dem wilden, extrovertierten Mädchen, das einst durch den Garten tobte, auf Bäume kletterte und von einer Zukunft als Tierärztin träumte, wird innerhalb weniger Monate ein Mädchen, das versucht, unsichtbar zu werden. Doch niemand stellt Fragen. Nicht zu ihrem ständigen Fernbleiben, nicht zu den schlechten Noten und erst recht nicht zu ihrem verstummten Lachen. In einer Welt, die ohnehin wegschaut, bleibt Virginia still und flüchtet sich bei Alice in die einzige Beziehung, die sich noch echt anfühlt. Bedauerlicherweise hat die Zurückweisung durch ihre Mutter auf Virginia eine tiefgreifende und widersprüchliche Wirkung. Sie wächst mit einem Mangel an Zuwendung auf und beginnt sich an jede Form von Aufmerksamkeit zu klammern. Unabhängig davon, von wem sie kommt und in welchem Zusammenhang sie steht. In dieser Situation entsteht ein innerer Konflikt, der für Außenstehende schwer nachzuvollziehen ist. Virginia beschreibt rückblickend, dass ein Teil von ihr das Gefühl mochte, für ihren Vater etwas Besonderes zu sein, gerade weil sie von ihrer Mutter kaum noch Anerkennung erhielt. Diese Wahrnehmung ist jedoch kein Ausdruck von Zustimmung, sondern das Ergebnis einer emotionalen Abhängigkeit, in der sich Bedürfnisse nach Nähe und Anerkennung mit den Erfahrungen von Gewalt überlagern. Für ein Kind, das auf Bindung angewiesen ist, kann selbst schädliche Aufmerksamkeit eine Form von Bedeutung bekommen. Hinzu kommt, dass auch Virginias eigener Körper mitunter auf die Übergriffe reagiert. Reaktionen, die nichts mit ihrem eigenen Willen zu tun haben, die ihr Vater jedoch als Bestätigung deutet und für die sie selbst in der Folge wiederum Lob und Anerkennung bekommt. Gleichzeitig beschreibt sie, dass sie sich in diesen Momenten von ihrem eigenen Körper verraten fühlt. Darin zeigt sich der innere Konflikt, den Virginia durchlebt. Sie weiß, dass sie die Situation nicht will und erlebt dennoch körperliche Reaktionen, die nicht ihrem eigenen Empfinden entsprechen. Zwischen dieser körperlichen Ebene und ihrer klaren inneren Ablehnung entsteht eine Spannung, die sie als Kind nicht einordnen kann. Ein typisches Muster bei sexualisierter Gewalt im Kindesalter. Insbesondere dann, wenn sie innerhalb der Familie stattfindet. Gleichzeitig beschreibt Virginia, wie sich ein Gefühl von tiefgreifender Wertlosigkeit in ihr ausbreitet. Dieses Empfinden entsteht nicht plötzlich, sondern entwickelt sich schrittweise aus den Umständen, in denen sie aufwächst. Für ein Kind sind die eigenen Eltern die wichtigsten Bezugspersonen. Sie geben Orientierung, vermitteln, was richtig und falsch ist und prägen das eigene Selbstbild. Wenn ausgerechnet diese Personen Grenzen überschreiten und gleichzeitig keine Erklärung oder Einordnung bieten, entsteht ein Widerspruch, den ein Kind kaum auflösen kann. Virginia erlebt genau diese Situation. Die Gewalt geht von einer Person aus, der sie eigentlich vertrauen sollte, während Zuwendung und Anerkennung fehlen oder an Bedingungen geknüpft sind. In dieser Konstellation beginnt sie, die Verantwortung für das Geschehene bei sich selbst zu suchen, denn die Alternative wäre kaum auszuhalten. Wenn das, was geschieht, tatsächlich falsch ist, würde das bedeuten, dass die eigenen Eltern nicht verlässlich sind, dass Schutz nicht gewährleistet ist und dass die Welt insgesamt unsicher ist. Für ein Kind würde damit jede Grundlage von Orientierung und Vertrauen wegbrechen. Um dieses Gefühl von völliger Unsicherheit zu vermeiden, bleibt oft nur eine andere Erklärung. Wenn die Ursache bei ihr selbst liegt, entsteht zumindest die Vorstellung von Einfluss und Kontrolle. Und aus dieser inneren Logik heraus verfestigt sich ein Gefühl, nämlich, dass sie nicht schützenswert ist, dass ihre Grenzen keine Bedeutung haben und dass das, was mit ihr geschieht, in irgendeiner Weise gerechtfertigt sein muss. Es ist kein bewusst formulierter Gedanke, sondern ein Mechanismus, der es ihr ermöglicht, das Erlebte einzuordnen und auszuhalten. Mit dem Eintritt in die Pubertät verändert sich für Virginia vieles, vor allem aber ihr Verhältnis zu sich selbst. Ihr eigener Körper, der in den Jahren zuvor zum Schauplatz von Gewalt geworden ist, wird für sie zunehmend zum Feindbild. Der Missbrauch durch ihren Vater endet zwar abrupt, doch die Folgen bleiben und das Verhältnis zu ihren Eltern ist nachhaltig zerrüttet. Immer häufiger hält Virginia sich nicht mehr zu Hause auf. Sie läuft weg, bleibt tagelang fort und versucht Abstand zu gewinnen. Als sie nach einer längeren Zeit dann wieder nach Hause zurückkehrt, erwartet sie eine weitere bittere Enttäuschung. Ihr geliebtes Pferd Alice wurde ohne ihr Wissen verkauft. Für sie ein unerträglicher Verlust und ein weiterer Beweis dafür, wie wenig Kontrolle sie über ihr eigenes Leben hat und wie egal ihren Eltern ihr Wohlergehen ist. Wenig später kommt es auf einer Familienfeier zu einem Eklat, in dem sich angestaute Wut und Verzweiflung entladen. Als ihr Vater sie vor allen Anwesenden anschreit und ihr den Kontakt zu einem Jungen verbietet, mit dem sie angebandelt hat, widerspricht sie ihm erstmals offen. Sie schreit ihm entgegen, dass er nicht der Einzige sei, der sie anfassen dürfe und dass er sie seit Kindheitstagen missbraucht. Dabei gibt sie sich größte Mühe, dass alle Anwesenden hören können, was sie sagt. Es ist ein verzweifelter Versuch, gehört zu werden und endlich sichtbar zu machen, was seit Jahren im Verborgenen geschieht. Doch die erhofften Reaktionen bleiben aus. Niemand greift ein. Stattdessen schlägt ihr Vater sie noch am selben Abend grün und blau und die Familie kehrt am nächsten Tag zur Tagesordnung zurück, als wäre nichts gewesen. Durch die deutlich sichtbaren Spuren der Gewalt, Hämatome im Gesicht und am ganzen Körper, sehen ihre Mutter, Onkel und Tanten scheinbar einfach hindurch. Als eines Tages auch noch Forrest gemeinsam mit ihrem Vater im Wohnzimmer sitzt und sich als geläuterter Mann präsentiert, der nun im Namen Gottes spricht, und Virginia auffordert, Gott um Vergebung zu bitten für das, was sie Forrest und ihrem Vater angetan habe, kocht unbändige Wut in ihr hoch. Nicht nur auf Forrest und ihren Vater, sondern auf ihr gesamtes Umfeld und den ganzen Rest der Welt. In dieser Phase beginnt Virginia, sich dem Elternhaus immer weiter zu entziehen. Tag ein, Tag aus lungert sie an öffentlichen Orten rum und verbringt die meiste Zeit draußen. Der Konsum von Drogen wird Teil ihres Alltags. Gleichzeitig entwickelt sie ein Verhalten, das bei vielen Betroffenen frühkindlicher sexualisierter Gewalt zu beobachten ist. Sie sucht selbstbestimmt sexuelle Kontakte. Was nach außen wie Provokation oder Kontrollverlust wirken kann, erfüllt für sie eine andere Funktion. Es ist der Versuch, sich etwas zurückzuholen, das ihr genommen wurde, nämlich die Kontrolle über den eigenen Körper, über Nähe und Distanz und über Entscheidungen, die zuvor nicht bei ihr lagen. Zu Hause ist sie zu diesem Zeitpunkt kaum noch anzutreffen. Entweder schläft sie bei Freunden oder bei ihrem Freund Tony. Für ihre Mutter ist die Situation eindeutig. Ihre Tochter scheint ihr gänzlich entglitten und auf die schiefe Bahn geraten zu sein. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, trifft sie eine Entscheidung. Unter einem Vorwand, ein angeblicher Arzttermin, bringt sie Virginia in eine Einrichtung rund 30 Kilometer entfernt nach Lake Worth in Florida. Für Virginia fühlt sich dieser Moment nicht wie Hilfe an, sondern wie ein weiterer Bruch, wie der endgültige Versuch ihrer Mutter, sie loszuwerden. Lange bevor Virginia Roberts Joffrey auf Jeffrey Epstein trifft, wird sie Teil eines Systems, das Kinder nicht schützt, sondern formt und sie schlussendlich bricht. Die Einrichtung, in die ihre Mutter sie als Jugendliche bringt, nennt sich Growing Together. Offiziell sollen hier suchtgefährdete Jugendliche wieder auf den richtigen Weg gebracht werden. In Wirklichkeit aber beschreibt fast jeder, der dort war oder ein Kind dorthin verlor, eine völlig andere Realität. In Berichten ehemaliger Teilnehmer aus Polizeidokumenten und Aussagen verzweifelter Eltern entsteht das Bild eines Ortes, der weniger einer therapeutischen Einrichtung gleicht als einer geschlossenen Disziplinierungsanstalt. Einer Mutter zufolge, zitiert im Enthüllungsbericht Suffering Together, erinnere Growing Together eher an ein Konzentrationslager als an irgendeine Form von Hilfe. Das System funktioniert nach einer strengen Hierarchie. Neue Jugendliche, sogenannte Newcomer, stehen unter der Kontrolle älterer Teilnehmer, den Oldcomern. Diese überwachen sie, bestrafen sie und setzen Regeln durch, oft auch mit körperlicher Gewalt. Kinder kontrollieren Kinder, während Erwachsene wegsehen. Privatsphäre existiert nicht. Die Jugendlichen werden rund um die Uhr beobachtet, selbst beim Duschen oder auf der Toilette. Nachts sind sie in ihren Zimmern eingeschlossen, teilweise ohne Zugang zu sanitären Anlagen. Einige berichten später, sie hätten ihre Notdurft in Eimern oder Töpfen verrichten müssen. Was als Therapie verkauft wird, besteht aus stundenlangen Gruppensitzungen, öffentlichen Demütigungen und erzwungenen Geständnissen. Die Jugendlichen müssen intime Details über ihr Leben preisgeben, über Drogen, Sexualität, Gewalt und Missbrauch. Wer nicht genug berichtet, kommt im System nicht voran. Einige ehemalige Teilnehmer berichten später, sie hätten sogar Geschichten erfunden, nur um endlich weiterzukommen und in der Hierarchie aufsteigen zu können. Hinzu kommen Berichte über Fixierungen, körperliche Übergriffe, psychische Gewalt und sexuelle Gewalt unter den Jugendlichen selbst. Rituale, die innerhalb eines geschlossenen Systems stattfinden, das davon weiß und dennoch nicht eingreift. Seit den 90er Jahren existieren hunderte Polizeiberichte. Staatliche Ermittlungen dokumentieren Missstände, sprechen von fehlender Aufsicht, Gewalt und potenziellen Gesetzesverstößen. Und doch besteht Growing Together weiterhin. Virginia bekommt hier die Trägheit der Justiz erstmals am eigenen Leib zu spüren. Die Gewalt ist schockierend, das Mobbing entwürdigend, die Lebensbedingungen unmenschlich. Aber das, was sie letztlich an ihre Grenzen bringt, ist nicht die Härte der Einrichtung, sondern ein Ritual, das auf den ersten Blick harmlos erscheint. Jeden Abend werden die Jugendlichen dazu angehalten, Tagebuch zu führen. Offiziell nennt das Personal dieses Ritual eine moralische Inventur. Die Jugendlichen sollen aufschreiben, was sie falsch gemacht haben, welche schlimmen Dinge ihnen widerfahren sind und welche Auswirkungen das auf sie hat. Doch privat bleiben diese Einträge nicht. Anfangs schreibt Virginia mechanisch jeden Tag ein paar Sätze, wie von ihr verlangt. Doch irgendwann erkennt sie das perfide Muster. Je mehr man gesteht, je tiefer man sich entblößt, desto weiter steigt man im System auf. Wer härtere Geschichten liefert, gewinnt an Glaubwürdigkeit und bekommt mehr Freiheiten. Also schreibt sie, Seite für Seite, über Angst, Gewalt und Demütigung und schließlich auch über die Vergewaltigung, die ihr durch zwei andere Jugendliche aus der Einrichtung angetan wurde. Wort für Wort legt sie in blauer Tinte wahrheitsgemäß nieder, was passiert ist, in der Hoffnung, dass diesmal jemand etwas tun würde. Doch in den folgenden Tagen geschieht nichts. Die Betreuer erklären ihr, sie hätten den Vorfall gemeldet. Die Polizei sei informiert worden, aber die Jungen hätten ausgesagt, es sei einvernehmlicher Sex gewesen. Und damit ist die Sache erledigt. Ein Haken in einer Akte und ein Mädchen, das man zurück in den Alltag schickt, als wäre nichts gewesen. Für Virginia bleibt am Ende nur eine bittere Erkenntnis. Niemand schützt dich. Niemand hört dir zu. Vertrauen ist sinnlos. Wer in dieser Welt überleben will, ist auf sich allein gestellt. Also läuft sie weg. Ich finde, gerade im Frühjahr hat man irgendwie so die intrinsische Motivation, alles um sich rum möglichst sauber zu halten und ordentlich. Und es gibt ja auch nicht umsonst den Frühjahrsputz. Und ich finde, unser Körper sollte von all dem nicht ausgeschlossen werden. Es ist auch wichtig, auf den Acht zu geben. Und das Frühjahr liefert oft auch nochmal die nötige Motivation dazu, wie ich finde. Ich habe ja vor einigen Wochen mit Kraftsport angefangen und euch meine liebsten Proteinpulver von Koro hier bereits vorgestellt. Protein ist momentan in aller Munde. Und auch wenn ich die Proteinpulver von Koro wirklich gut und lecker finde, versuche ich die Supplementierung mit Pulvern trotzdem möglichst gering zu halten, weil ich es einfach immer etwas schöner finde, wenn das Protein aus möglichst unverarbeiteten und natürlichen Quellen kommt. Und auch da hat Corso allerhand im Angebot. Angefangen mit den Bio-Chiasamen. Die liefern nicht nur etwa 19 Gramm Protein auf 100 Gramm, sondern auch Omega-3 und reichlich Ballaststoffe. Die Chiasamen kann man ganz einfach mit Pflanzenmilch vermengen und über Nacht quellen lassen und mit Obst und etwas Vanille verfeinert, ergibt das dann ein ganz fantastisches Frühstück oder einen super leckeren Snack für zwischendurch. Dann hätten wir noch geschrotete Bio-Leinsamen. Die kommen mit 29 Gramm Eiweiß auf 100 Gramm daher und die eignen sich ganz wunderbar für Smoothies und performen im Porridge auch richtig gut. Und last but not least, mein absoluter Favorit, Bio-Kichererbsen. Die gibt's ebenfalls bei Koro im 2 Kilogramm Vorteilspack und sind mit 21 Gramm Eiweiß pro 100 Gramm eine super vielseitige und vor allem sättigende Proteinquelle. Perfekt für Curries, Bowls, Hummus oder für einen ganz bestimmten Salat, der sich wiederum auch sehr gut als Wrap-Füllung eignet. Dazu habe ich euch auch wieder ein Rezept in der Folgenbeschreibung hinterlegt. All das und vieles mehr findet ihr im Sortiment bei Koro. Und mit unserem Code Stimmen im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben, spart ihr auf euren Einkauf 5%. Den Code sowie den Link zu Koro haben wir euch in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree verlinkt. Wir bedanken uns bei Koro und hier geht's jetzt weiter mit der Folge. Kapitel 2: Teufelskreis. 48 Stunden nach ihrer Flucht aus Growing Together ist Virginia allein auf den Straßen von Palm Beach unterwegs. 2 Tage ohne Schlaf, ohne Plan, ohne Essen und mit dem schweren Gefühl in der Brust, dass sie ohnehin niemand vermissen würde. Plötzlich hält ein weißer Van neben ihr an. Hinter dem Steuer sitzt ein Mann mittleren Alters. Er fragt, ob sie eine Mitfahrgelegenheit brauche. Virginia zögert, doch sie ist erschöpft, hungrig und orientierungslos. Also steigt sie ein. Kaum rollt der Wagen wieder an, sagt der Mann, er müsse noch kurz etwas erledigen. Er schulde jemandem Geld. Ein paar Blocks weiter steuert er auf ein heruntergekommenes Motel zu. Virginia fordert er auf, mitzukommen. Sie folgt ihm in eines der Zimmer. Dort kippt die Situation binnen Sekunden. Bevor Virginia begreift, was passiert, hat der Mann sie auf das Bett gedrückt. Sie spürt kaltes Metall, das sich durch ihre Lippen schiebt. Dann schmeckt sie Eisen. Er hatte ihr den Lauf seiner Pistole in den Mund geschoben. Ihr Körper schaltet ab, noch bevor die Panik sie überwältigen kann. Alles, was danach geschieht, lässt sie widerstandslos über sich ergehen.
Ich stellte mir vor, ich sei tot und würde in einen Graben geworfen.
In dieser Vorstellung liegt weniger Angst als Erleichterung. Doch dann reißt sie ein Klingeln aus dieser starren Dissoziation. Das Handy ihres Peinigers. Er hält inne, flucht und lässt von ihr ab. Rühr dich nicht vom Fleck, sagt er nur. Dann verlässt er das Zimmer. In der Überzeugung, den Tag ohnehin nicht zu überleben, selbst dann nicht, wenn sie seinem Befehl Folge leistet, ergreift Virginia ihre einzige Chance. Sobald er außer Hörweite ist, springt sie auf und rennt los. Sie rennt über den Parkplatz, durch kleine Straßen, immer weiter, bis ihre Lunge brennt und ihre Beine sie kaum noch tragen können. Erst am Pier bleibt sie stehen. Völlig außer Puste sackt sie auf der Bordsteinkante eines leeren Strandparkplatzes zusammen. Ihre Beine zittern, ihre Hände sind kalt. Vor ihr liegt das Meer, schwarz und unbewegt. Hinter ihr die Stadt, in der sie unter Millionen Menschen doch allein ist. In diesem Moment ist Virginia 14 Jahre alt. Doch wie ein Kind fühlt sie sich schon lange nicht mehr. Während die salzige Meeresbrise langsam die Tränen auf ihren Wangen trocknet, sitzt Virginia regungslos auf der Bordsteinkante des leeren Strandparkplatzes am Pier und starrt gedankenverloren auf das Wasser. Krampfhaft versucht sie zu verstehen, wie ihr Leben in diesen wenigen Jahren so entgleisen konnte. Alles in ihr ist schwer, alles tut weh und die dunklen Gedanken legen sich wie ein Netz um ihren ausgezehrten Körper. Sie ist erschöpft vom Weglaufen, vom Kämpfen und vom Überleben. Die Abendsonne versinkt langsam hinter dem Horizont, als plötzlich eine dunkle Limousine vor ihr anhält. Surrend senkt sich das getönte Seitenfenster. Dahinter sitzt ein korpulenter Mann, vielleicht Anfang 60. Sein Blick wandert prüfend über das schmale Mädchen auf dem Bordstein, über die aufgeschürften Knie, die zerrissene Kleidung, das geschwollene, blau verfärbte Gesicht. Schließlich bleibt er an ihrem Blick hängen. »Du armes Baby«, sagt er. »Baby«. Virginia ahnt in diesem Moment noch nicht, dass genau dieses Wort für die nächsten 6 Monate zu ihrer neuen Identität werden wird. Erst jetzt bemerkt sie das junge Mädchen auf dem Beifahrersitz. Zu jung, um eine Frau zu sein, aber definitiv älter als Virginia selbst. Sie trägt ein kurzes rotes Kleid, wirkt gepflegt und ist außerordentlich schön. Als der ältere Mann Virginia anbietet, einzusteigen, man werde sich um sie kümmern, nickt das Mädchen ihr aufmunternd zu. Virginia zögert. Doch dann denkt sie an den bewaffneten Mann aus dem weißen Van, an das Motelzimmer, an die Angst, dass er vielleicht noch immer nach ihr sucht und an die Erkenntnis, dass sie ohnehin nirgendwo sicher ist. Also steigt sie ein. Während der Chauffeur den Wagen wieder in Bewegung setzt, stellt sich der Mann als Ron Eppinger vor. Zudem behauptet er, er leite eine Modelagentur namens Perfect Ten. Dass sich unter diesem Namen in Wahrheit ein Escort-Service verbirgt, über den junge Frauen für $1,000 die Nacht an wohlhabende Männer vermittelt werden, verschweigt er. Stattdessen fragt er Virginia, ob sie sich vorstellen könne, Model zu werden. Ihre Antwort wartet er gar nicht erst ab. Es ist offensichtlich, dass sie minderjährig ist. Ebenso offensichtlich ist, dass Eppinger das nicht im geringsten stört. Ganz im Gegenteil. Nach einem Stopp an einem Imbiss schlägt er eine Einkaufstour vor. Doch statt bunter T-Shirts oder Kleidung, die ein Mädchen in Virginias Alter tragen würde, legt er ausschließlich knappe Dessous in die Tragetaschen. Doch Virginia legt kein Veto ein. Gemessen an ihren letzten Erfahrungen ist Eppinger noch immer ihre beste Option. Auch wenn das bedeutet, dass sie in knappen Dessous vor ihm herumlaufen muss. Die Straße ist gefährlicher. Zu Hause ist es gefährlicher. Überall lauern Gefahren und Virginia ist einfach zu müde, um weiter wegzulaufen, Entscheidungen zu treffen oder überhaupt irgendetwas zu fühlen. Als sie nach einer ausgiebigen Shoppingtour Eppingers große Wohnung in Key Biscayne betreten, lernt sie seine anderen Mädchen kennen. Keine von ihnen trägt mehr als einen Hauch von nichts Unterwäsche, genau die, die Eppinger eben auch für Virginia gekauft hatte, und nur wenige beherrschen die englische Sprache. Doch viel Zeit für Konversation bleibt Virginia ohnehin nicht. Ehe sie sich versieht, wird sie von Eppinger in ein Hinterzimmer eskortiert. In der Mitte steht ein rundes Bett und die Decke ist vollständig verspiegelt. Dass dieser Raum nicht zum Schlafen gedacht ist, ist offensichtlich. Als die Tür hinter ihr ins Schloss fällt, weiß Virginia genau, was sie hier erwartet und wie hoch der Preis für Kost und Logis unter Eppingers Fittichen ist. In den kommenden 6 Monaten wird seine Bleibe zu ihrem goldenen Gefängnis. Sie nennt ihn Daddy. Er nennt sie Baby, nicht aus Zuneigung, sondern weil sie die Jüngste ist. Eppinger zwingt sie, Pornos anzusehen, um zu lernen, wie Sex funktioniert. Wenn er sie vergewaltigt, ist er aggressiv. Er genießt ihre Angst und manchmal reicht er sie an Freunde weiter, wie Ware, die man stolz herumzeigt.
Ich fühlte mich wie ein Welpe, der aus einem Wurf ausgewählt wird und nur hoffen kann, dass sein neues Herrchen kein Tierquäler ist.
Es ist ein Bild, das vor allem eines zeigt. Völlige Ohnmacht. Virginia hat keine Wahl, keine Möglichkeit, sich zu entziehen, keine Kontrolle darüber, wem sie ausgeliefert wird und wem nicht. Ihre Sicherheit hängt allein von der Willkür der Männer ab, die über sie verfügen. Jede Begegnung wird zu einer neuen Ungewissheit und jede Nacht zu einer weiteren Lektion darin, dass ihr eigener Wille in dieser Welt keine Rolle spielt. Für sie hört die Gewalt einfach nie auf. Um die Schmerzen zu betäuben, körperlich wie psychisch, beginnt Virginia, die Drogen zu nehmen, die alle Mädchen dort nehmen. Xanax, Oxycodon, alles, was betäubt. Bald kommen die Suizidgedanken. Die Vorstellung, einfach nicht mehr aufzuwachen, scheint ihr manchmal der einzige Ausweg, denn Flucht ist keine Option. Zu groß ist die Angst, erwischt und brutal bestraft zu werden. Oder Schlimmeres. Nach etwa 6 Monaten reicht Eppinger Virginia an einen Freund weiter. Ein Mann mit Verbindungen zur zwielichtigen Clubszene von Fort Lauderdale. In seinem Lokal stellt er Virginia jeden Abend als seine Freundin vor. Sie ist 15 und niemand hinterfragt etwas, mit einer Ausnahme. Eines Morgens, im Juni 1999, brechen das FBI und die örtliche Polizei die Tür zu der Wohnung des Mannes auf. Virginia schläft nackt neben ihm, als die Beamten hereinstürmen. Später vermutet sie, jemand aus seinem Club habe die Polizei verständigt. Vielleicht, weil sie so jung aussah. Der Mann wird abgeführt, die Hände über dem Kopf. Auf dem Weg hinaus zischt er ihr zu, wenn du irgendetwas sagst, du weißt schon, wer wird dich finden. Damit meinte er wohl Eppinger. Die Beamten wickeln Virginia in ein Laken, bringen sie zur Polizeistation von Wilton Manors und verhören sie stundenlang. Wer ihr was angetan hat, wollen sie wissen. Dann rufen sie ihren Vater an. Als ihr Vater auf dem Revier eintrifft, sagt er ihr, ihre Mutter wolle sie nicht zu Hause haben. Er werde sie zurück zu Growing Together bringen. Aber er verspreche, sie binnen einer Woche dort wieder herauszuholen. Und zum ersten Mal hält er sein Wort. Auch wenn Virginia massiv Druck machen muss, damit auf seine Worte Taten folgen. Zurück im Elternhaus empfängt ihre Mutter sie mit einer Ohrfeige. Aber sie darf bleiben, zumindest vorerst. Doch dieses Mal ist es Virginia, die es zu Hause nicht lange aushält. Zuerst zieht sie zu der Familie einer Freundin, die sie bei Growing Together kennengelernt hat. Später lebt sie mit dem Stiefbruder besagter Freundin, der bald darauf ihr fester Freund wird, auf dem Grundstück ihrer Eltern in einem Wohnwagen. Das vertraute Haus, der große Garten, die Familie und Erinnerungen an eine unbeschwerte Kindheit. Davon ist nichts mehr übrig. Nur noch ein Mädchen, das viel zu früh erwachsen werden musste und das nun ungewollt auf genau den Weg zusteuert, der sie zu Jeffrey Epstein führen wird. Kapitel 3 – Neuanfang. Im Sommer 2000 bietet sich Virginia eine Gelegenheit, die ihr zum ersten Mal seit einer Ewigkeit das Gefühl gibt, wieder festen Boden unter den Füßen zu spüren. Ihr Vater, inzwischen Haustechniker in Donald Trumps exklusivem Club Mar-a-Lago in Palm Beach, verschafft ihr einen Job in der Spa-Umkleide. $9 die Stunde, für die meisten ein einfacher Nebenverdienst, doch für Virginia zu gegebener Zeit ein Geschenk des Himmels. Am Morgen ihres ersten Arbeitstages nimmt ihr Vater sie mit. Es ist kurz vor 7 und die Luft schwer und feucht, wie so oft im Sommer in Florida. Als Virginia das Gelände von Mar-a-Lago betritt, Trumps weitläufiges Anwesen, ein ehemaliges Privatschloss, das heute als Club und Resort für reiche, prominente und politische Schwergewichte dient, glitzert der akkurat gepflegte Rasen, der sich über eine Gesamtfläche von 20 Hektar erstreckt, im ersten Sonnenlicht. Palmen säumen die Wege und aus dem Zentrum des Ganzen erhebt sich ein Palast wie aus Tausend und einer Nacht. Nach einer kurzen Führung stellt ihr Vater sie dem Personalchef vor. Virginia besteht den obligatorischen Drogen- und Lügendetektortest. Dann wird sie offiziell eingestellt. Man drückt ihr ein 65-seitiges Mitarbeiterhandbuch in die Hand. Dresscode, Verhaltensregeln, Sanktionen. Dazu ein weißes Poloshirt mit Mar-a-Lago-Wappen und ein weißer Minirock. Doch trotz allem fühlt sich Virginia hier nicht fehl am Platz. Ganz im Gegenteil. Diese penibel gepflegte Ordnung und die Förmlichkeit geben ihr das Gefühl von Sicherheit. In einer Welt, in der strikte Regeln gelten und in der Menschen sich selbst derartig ernst nehmen, so glaubt sie, würde man vielleicht auch sie ernst nehmen. Nach ein paar Tagen begegnet sie Donald Trump zum ersten Mal persönlich. Er ist ausgesprochen höflich und freundlich zu ihr und bietet ihr sogar direkt einen zusätzlichen Job an: Babysitten. Viele der Häuser rund um Mar-a-Lago gehören ihm, erklärt er, und öfter wohnen dort Freunde, deren Kinder betreut werden müssen, während die Erwachsenen im Club entspannen. Schon bald arbeitet Virginia also nicht nur tagsüber im Spa, sondern zusätzlich abends als Babysitterin für wohlhabende Familien. Der hohe Workload stört sie nicht. Zum ersten Mal hat sie ein regelmäßiges Einkommen, einen geregelten Alltag und vor allem Perspektive. Während ihrer Schichten im Spa faltet Virginia Handtücher, begrüßt Gäste, bringt ihnen Tee und richtet die Kabinen her. Dabei beobachtet sie oft Masseure und Masseurinnen bei ihrer Arbeit. Irgendetwas daran fasziniert sie. Die Ruhe, die Präzision und die Art, wie die Gäste, die verspannt und gestresst gekommen waren, nach einer Stunde den Raum wieder verlassen. Sie wirken gelöst und fast wie ausgewechselt. In Virginia keimt ein neuer Gedanke auf. Vielleicht könnte sie das auch. Anderen helfen, Stress und Schmerz loszulassen. Und vielleicht, so hofft sie, würde das auch ihre eigene Heilung vorantreiben. Wenige Wochen vor ihrem 16. Geburtstag sitzt Virginia an einem ruhigen Nachmittag, wie so oft, in ihrer strahlend weißen Uniform am Marmortresen neben dem Spa-Eingang. Gedankenverloren blättert sie in einem Anatomiebuch, das mit unzähligen Post-its gespickt ist. »Hallo!« Die warme, selbstbewusste Frauenstimme kam förmlich aus dem Nichts. Virginia hebt den Blick und sieht eine brünette Schönheit vor sich stehen. Elegant, souverän und mit einer Designerhandtasche am Arm, die vermutlich mehr gekostet hat als ein Kleinwagen. Sie fügt sich perfekt in die Welt von Mar-a-Lago ein und wirkt doch außergewöhnlich, irgendwie präsenter. Ohne zu zögern, streckt die Frau ihr eine makellos manikürte Hand entgegen. Ghislaine Maxwell, stellt sie sich vor. Virginia erwidert ihren festen Händedruck, zeigt beiläufig auf ihr Namensschild und stellt sich der schönen Fremden als Virginia vor. Ghislaine mustert sie aufmerksam. Ihr blondes Haar, das sie mit einer Schleife zurückgebunden hat, die wachen blauen Augen, die Sommersprossen auf ihrem Gesicht und schließlich das Anatomiebuch mit den zahlreichen Haftnotizen, das sie noch immer in den Händen hält. »Du interessierst dich für Massage?«, fragt Ghislaine mit einem warmen Lächeln. »Wie schön!« Virginia nickt, erinnert sich dann jedoch sofort an ihre Arbeit und bietet der Besucherin erst einmal etwas zu trinken an. Ghislaine entscheidet sich für einen Tee. Doch nachdem Virginia ihn serviert hat, endet das Gespräch nicht, wie sie zunächst erwartet hatte. Stattdessen fragt Ghislaine weiter, ob sie denn selbst schon Massagen gebe, ob sie eine Ausbildung mache. Virginia verneint, erklärt aber, dass sie sich genau das wünsche, irgendwann offiziell Massagetherapeutin zu werden. Daraufhin macht Ghislaine ihr einen Vorschlag. Sie erzählt ihr von einem guten Freund, ebenfalls Mitglied des Clubs, der noch auf der Suche nach einer Massagetherapeutin für unterwegs sei, jemandem, der ihn auf Reisen begleiten könne. Virginia müsse ihn nur kennenlernen und einen guten Eindruck hinterlassen. Dann würde er ihr die Ausbildung vermutlich sogar finanzieren. Er hilft anderen gern, erwähnt Ghislaine beiläufig. Das Haus dieses wohlhabenden Gentlemans liege nur wenige Minuten von Mar-a-Lago entfernt, direkt in Palm Beach. Komm doch einfach vorbei und lern ihn kennen. Für Virginia klingt das wie eine unerwartete Chance. Sie willigt ein und sie verabredet sich noch für denselben Abend direkt nach ihrer Schicht mit ihrer neuen Bekanntschaft. Kapitel 4. Sag Hallo zu Mr. Jeffrey Epstein. Nur wenige Stunden später fährt ihr Vater sie den South Ocean Boulevard hinauf bis zum El Brillo Way, einer von hohen Hecken gesäumten Straße, die in einer ruhigen Sackgasse endet. Vor dem letzten Haus auf der linken Seite biegt der Pickup-Truck in eine private, von Palmen flankierte Auffahrt ein. Kurz darauf hält er vor einer weitläufigen Villa mit auffälligem rosafarbenem Anstrich, fast barbiehaft, surreal geschniegelt, wie aus einer anderen Welt. Virginia läuft gefolgt von ihrem Vater auf die große Holztür zu und klingelt. Wenige Augenblicke später meldet sich die sympathische weibliche Stimme, die Virginia wenige Stunden zuvor von ihrer Lektüre hatte aufblicken lassen über die Gegensprechanlage. Dann öffnet sich die Tür. Ghislaine begrüßt sie mit einem Lächeln, schüttelt Virginias Vater die Hand, bedankt sich dafür, dass er sie hergebracht hat und versichert ihm, sie werde dafür Sorge tragen, dass Virginia sicher wieder nach Hause komme. Dann führt sie die aufgeregte 16-Jährige ins Innere des Hauses. Die Eingangshalle ist groß, kühl und makellos. Ein riesiger Kronleuchter hängt von der Decke. Eine geschwungene Wendeltreppe führt ins Obergeschoss. Jeffrey erwartet dich schon, sagt Ghislaine. Virginia folgt ihr die Treppe hinauf und lässt den Blick durch das Haus der Superlative schweifen. Dabei fällt ihr auf, dass die Wände fast vollständig mit Fotografien und Gemälden nackter Frauen bedeckt sind. Zunächst wundert sich Virginia über diesen Anblick. Denkt sich dann aber, dass obszöne Wandverzierungen für Superreiche vielleicht etwas ganz Gewöhnliches sind. Schließlich öffnet Ghislaine die Tür zu einem Schlafzimmer mit angrenzendem Nebenraum. Dort steht eine Massageliege, auf der wiederum bäuchlings ein nackter Mann liegt. Als die beiden Frauen den Raum betreten, hebt er den Kopf, der eben noch auf seinen verschränkten Armen ruhte, und mustert Virginia langsam von oben bis unten. »Sag Hallo zu Mr. Jeffrey Epstein«, sagt Ghislaine. Der Mann lächelt ein kontrolliertes Lächeln, das nicht bis in die Augen reicht. »Du kannst mich Jeffrey nennen.« Virginia nickt vorsichtig, auch wenn sich alles an dieser Situation seltsam anfühlt. Ein fremder, nackter Mann auf einer Massageliege, ein Schlafzimmer gleich nebenan, eine fremde Frau, die sie hergeführt hat. Und doch beruhigt sie die Anwesenheit Ghislaine Maxwells ungemein. Denn eine Frau würde sie doch nicht in eine gefährliche Lage bringen. Oder etwa nicht? In dieser flüchtigen Schlussfolgerung liegt der vielleicht folgenreichste Irrtum ihres Lebens. Ghislaine hat scheinbar keine Zeit zu verlieren. Kaum sind die nötigsten Formalitäten geklärt, beginnt sie, Virginia anzuleiten. Sie erklärt ihr, dass sie sich zuerst die Hände mit heißem Wasser waschen müsse, damit die Berührungen angenehmer sind. Dann zeigt sie ihr am lebenden Modell und erklärt, wie man fließende Übergänge schafft, wie wichtig es sei, dass immer mindestens eine Hand den Körper des Kunden berührt. Ghislaine, die inzwischen damit begonnen hat, Jeffreys Bein zu massieren, fordert Virginia dazu auf, es ihr gleich zu tun. »Mach einfach, was ich mache«, sagt sie, und das überrumpelte Mädchen gehorcht. Zögerlich setzt sie ihre Hände auf seine Waden und arbeitet sich, so wie Ghislaine es tut, langsam nach oben. Jedes Mal, wenn Unbehagen in ihr aufkommt, trifft sie der prüfende Blick ihrer Vorarbeiterin, der ihr sagt, reiß dich zusammen, das, was hier passiert, ist total normal. Also gibt Virginia sich größte Mühe, professionell zu wirken. So professionell, wie man mit 16 eben sein kann. Während ihre Hände mechanisch weiterarbeiten, beginnt Jeffrey Epstein ihr Fragen zu stellen. Zunächst wirken sie harmlos. Ob sie Geschwister habe, wie alt sie sei, wo sie wohne. Doch schon bald kippt das Gespräch. Nimmst du die Pille? Möchte er plötzlich wissen. Dann fordert er sie auf, ihm von ihrem ersten Mal zu erzählen. Virginia ist sofort klar, dass diese Fragen nichts mit einem gewöhnlichen Vorstellungsgespräch zu tun haben. Sie sind übergriffig, unangemessen und falsch. Und doch steht sie in diesem Moment in einem fremden Haus vor einem reichen, mächtigen Mann, den Ghislaine ihr als potenziellen Förderer vorgestellt hat. Sie will diesen Job. Sie will die Ausbildung. Sie will endlich einen Ausweg aus ihrem bisherigen Leben finden. Also antwortet sie. Nach kurzem Zögern beginnt sie von ihrer schwierigen Kindheit zu erzählen, von der Gewalt und dem sexuellen Missbrauch durch ihren Vater und dessen bestem Freund, von all den Dingen, über die sie eigentlich niemals spricht. Doch nichts davon scheint Jeffrey zu schockieren. Er reagiert kaum. Stattdessen nennt er sie mit einem beinahe amüsierten Unterton ein unartiges Mädchen. Dann dreht er sich auf den Rücken und präsentiert dem Raum seine offensichtliche Erregung. Virginia erschrickt und weicht einen Schritt zurück. Doch Ghislaine macht einfach weiter und massiert routiniert Epsteins Brust. Als dieser beginnt, sich selbst zu berühren, fragt er, das stört dich doch nicht. Doch Virginia ist klar, dass diese Frage rein obligatorischer Natur ist. Sie hätte ohnehin kein Wort hervorbringen können. Zu groß ist der Kloß in ihrem Hals. Zu schmerzhaft ist der Fall, nachdem man ihr abermals den Boden unter den Füßen weggezogen hatte. Auf ihrer Zunge schmeckt sie das Adrenalin. Vor nicht einmal einer Stunde war sie voller Hoffnung in diese Villa gekommen. Hoffnung auf einen Neuanfang, der nicht von Gewalt bestimmt ist. Doch nun wird ihr schmerzlich bewusst, dass sie in Wahrheit wieder genau dort gelandet ist, wohin sie nie wieder zurück wollte. Für die 16-Jährige ist die Enttäuschung überwältigend. Und wie so oft sucht Virginia die Schuld bei sich selbst. Wieder einmal fragt sie sich, ob Sex denn alles ist, was jemals von ihr verlangt wird.
In diesem Augenblick zerbrach etwas in mir. Wie sonst lässt sich erklären, dass meine Erinnerungen an das, was dann kam, wie scharfe Splitter sind.
Dann beginnt auch Ghislaine sich auszuziehen. Erst öffnet sie ihren eigenen Reißverschluss, dann tritt sie hinter Virginia, zieht vorsichtig an dem Stoff ihres Rockes, bis dieser zu Boden fällt, und hebt ihr schließlich das weiße Mar-a-Lago-Shirt über den Kopf. Plötzlich steht sie da, verletzlich und exponiert. Epstein und Maxwell spotten über das Herzchenmuster ihrer Unterwäsche, als wäre Virginias Charme für sie pures Entertainment-Programm. Als Ghislaine ihr befiehlt, sich rittlings auf Epstein zu setzen, breitet sich in ihr eine nur allzu vertraute Leere aus. Ihr Körper bleibt in diesem Raum gefangen, aber ihr Geist entflieht. Ein Fluchtmechanismus der Psyche, den sie während der Jahre des Missbrauchs bis zur Perfektion gemeistert hat. Ein Autopilot. Virginia funktioniert. Sie gehorcht. Sie tut, was man ihr sagt. Nicht, weil sie will, sondern weil es für ihr Überleben notwendig ist. Als die Vergewaltigung vorbei ist, diktiert Epstein sie ins Dampfbad nebenan. Während er sich von Virginia die Füße massieren und sich mit einem Lufferschwamm waschen lässt, hält er ihr einen Vortrag über Schwitzhütten, als sei ihr Mentor und die Situation alltäglich. Danach mustert er Virginia eindringlich, bis er schließlich sagt, die behalten wir. Dann greift er in eine Reisetasche, zieht 200-Dollar-Scheine hervor und drückt sie Virginia mit der gönnerhaften Bemerkung, so viel verdienst du drüben im Spa wahrscheinlich in einer Woche, in die Hand. Ghislaine zückt überdies Stift und Papier und fragt in geschäftigem Ton, ob Virginia morgen wiederkommen könne. Sie notiert ihre Nummer, dann winkt sie dem Butler Juan Alessi herbei, der das Mädchen zur Auffahrt führt, wo ein großer schwarzer SUV bereits auf sie wartet. Für Virginia geschieht all das wie in einem Film, in dem sie nur eine Statistin ist. Wenn ein Kind von einem Menschen verletzt wird, den es liebt, entsteht eine tiefe Verwirrung, die sich später wie ein unsichtbarer Faden durch das ganze Leben ziehen kann. Ein Kind lernt in solchen Situationen nicht nur den Täter, es lernt ein Muster. Und dieses Muster sagt, Liebe tut weh. Liebe überschreitet Grenzen. Liebe ist etwas, das man aushalten muss. Kinder, die in ihrem engsten Umfeld missbraucht werden, verinnerlichen oft, dass Fürsorge und Gewalt miteinander verwoben sind. Dass die Person, die einen streichelt, dieselbe sein kann, die einen schlägt. Dadurch verschwimmen Grenzen. So sehr, dass Warnsignale später kaum noch als solche erkannt werden. Was andere als bedrohlich empfinden würden, wirkt auf jemanden wie Virginia nur wie eine Wiederholung von etwas, das sie bereits kennt. Virginia konnte nicht wissen, dass Missbrauchsopfer oft in genau diese Falle tappen. Nicht aus Naivität, sondern weil ihr inneres System über Jahre darauf konditioniert wurde, Alarmzeichen herunterzuregeln. Ihr Gehirn hat gelernt, Überleben bedeutet, Gefühle auszuschalten. Nicht Flucht oder Gegenwehr, sondern aushalten. Eine häufige Bewältigungsstrategie bei sexuellem Missbrauch ist die Dissoziation, das Abspalten des eigenen Erlebens. Der Körper bleibt im Raum, funktioniert und gehorcht, doch der Geist zieht sich in einen inneren Schutzraum zurück, weit weg von dem, was gerade geschieht. Der Autopilot, den Virginia in Epsteins Villa unterbewusst aktiviert, ist ein psychologischer Reflex, der sich nicht einfach abschalten lässt. Virginia tat in diesen Momenten das einzig Mögliche. Sie schützte sich, so wie sie es als Kind gelernt hatte. Sie teilte sich auf in das, was überlebt, und das, was fühlen darf. Irgendwann später, wenn sie in Sicherheit und dazu bereit ist. Diese Mechanismen erklären nicht nur, warum Virginia in Epsteins Einfluss geriet, sie zeigen auch, wie ein Kind, das längst hätte geschützt werden müssen, immer wieder in Strukturen gerät, in denen Grenzüberschreitungen normalisiert und Verletzlichkeit gezielt ausgenutzt werden. Kapitel 5. Warum bist du geblieben? Erst auf der Fahrt nach Hause, als die Villa im Rückspiegel schon längst nicht mehr zu sehen ist, kommt Virginia wieder zu sich. Für sie markiert dieser Abend den Beginn einer mehr als zweijährigen Gefangenschaft. Doch brauchte es weder Gitter vor den Fenstern noch verschlossene Türen. Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell errichten einen unsichtbaren Käfig aus Gold, geschmiedet aus Abhängigkeit, Angst, Schuld und gezielter Manipulation. Über mehr als 2 Jahre kontrollieren sie Virginia, missbrauchen sie und formen Schritt für Schritt eine Realität, in der Widerstand immer schwieriger wird. Neben der körperlichen Gewalt sind es aber vor allem die psychischen Folgen, die Virginia langfristig prägen. Manipulation, Schuldumkehr und emotionale Abhängigkeit hinterlassen Wunden, die oft schwerer heilen als sichtbare Verletzungen. Wenn sich jene, die Jeffrey Epstein und sein Netzwerk überlebt haben, mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit wenden, liest man oft die immer selben Fragen. Warum bist du geblieben? Warum bist du zurückgekehrt? Warum hast du nicht einfach den Kontakt abgebrochen? Tatsächlich verkennen Fragen wie diese jedoch auf gravierende Weise die psychologischen Mechanismen, auf denen systematischer Missbrauch aufgebaut ist, und es kommt zu einer Schuldumkehr. Täter wie Jeffrey Epstein arbeiten in erster Linie nicht mit offener Gewalt, sondern mit gezielter Manipulation, emotionaler Abhängigkeit und dem Ausnutzen bereits vorhandener Verletzungen. Viele der Mädchen, die in sein Umfeld gerieten, hatten lange vor ihrer Begegnung mit ihm Erfahrungen von Vernachlässigung, Instabilität oder Missbrauch gemacht. Sie waren nicht leichtsinnig, sondern häufig bereits darauf geprägt, Grenzüberschreitungen zu normalisieren und Zuneigung mit Kontrolle zu verwechseln. Epstein suchte sich seine Opfer nicht zufällig aus. Er hatte ein ausgeprägtes Gespür für Unsicherheiten, für Einsamkeit und für junge Mädchen, denen es an Schutz, Anerkennung oder Perspektive fehlte. Und genau dort setzte er an. Er präsentierte sich nicht als Peiniger, sondern als Problemlöser. Wer Tänzerin werden wollte, bekam Tanzstunden versprochen. Wer Schauspielerin werden wollte, sollte Kontakte nach Hollywood erhalten. Wer finanzielle Sorgen hatte, bekam Geld. Und wer sich vor allem nach Aufmerksamkeit und Zugehörigkeit sehnte, bekam das Gefühl, endlich gesehen zu werden und dazuzugehören. Auch Virginia war zunächst auf der Suche nach etwas sehr Konkretem, eine Ausbildung zur Massagetherapeutin, also eine Berufung, mit der sie eigenes Geld verdienen und sich ein unabhängiges Leben aufbauen kann. Doch viele Jahre später erkennt sie, wie sie in ihrer Biografie schildert, dass dahinter noch ein viel tieferes Bedürfnis lag. Sie wollte gewollt werden. Nach einer Kindheit voller Ablehnung, Gewalt und emotionaler Vernachlässigung war der Wunsch nach Zugehörigkeit und Anerkennung tief in ihr verankert. Wir erinnern uns an Virginias Verhältnis zu ihrer Mutter. Der Tag, an dem Lynn Virginia offen mit dem mutmaßlich konstruierten Verdacht konfrontierte, man habe sie nach der Geburt im Krankenhaus vertauscht und ihr ein falsches Kind untergejubelt. Kurz darauf wurde Virginia dann von ihrer Mutter mittels eines Hinterhalts in die Einrichtung Growing Together gebracht. All diese Handlungen vermittelten ihr eine unmissverständliche Botschaft: Du bist nicht gewollt. Epsteins beiläufiger Satz, die behalten wir, löste in ihr demnach mehr aus, als Außenstehende vielleicht nachvollziehen können. Objektiv war es ein Akt von Besitzanspruch und Kontrolle. Für das junge Mädchen fühlte er sich im ersten Moment jedoch an wie Erwählung. Und genau darin lag seine Macht. Von Anfang an wird Virginia so manipuliert, dass sie Verhaltensweisen übernimmt, die sie selbst von innen heraus zerstören. Ihr Realitätssinn wird untergraben, ihre Grenzen werden systematisch verschoben und ihre Wahrnehmung von Nähe, Macht und Schuld verzerrt. Eine der grausamsten Formen von Kontrolle besteht nicht allein darin, einem Menschen Gewalt anzutun, sondern ihn so zu manipulieren, dass er sich irgendwann selbst als Teil dieses Systems begreift. Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell missbrauchten Virginia nicht nur körperlich, sie formten auch ihr Denken, ihr Selbstbild und ihre Wahrnehmung von Schuld. Von Anfang an verbanden sie Gewalt mit Aufmerksamkeit, Missbrauch mit vermeintlicher Fürsorge und Abhängigkeit mit dem Gefühl, endlich gebraucht zu werden. Virginia war ein junges Mädchen, geprägt von Vernachlässigung, Gewalt und dem tiefen Wunsch, irgendwo dazuzugehören. Epstein erkannte genau diese Wunden. Er gab ihr Geld, versprach ihr eine Zukunft, vermittelte ihr das Gefühl, besonders zu sein. Und gleichzeitig sorgte er dafür, dass sie immer tiefer in sein System hineingezogen wurde. So entsteht ein gefährlicher innerer Konflikt. Einerseits erlebt das Opfer Angst, Demütigung und Kontrollverlust. Andererseits entsteht emotionale Abhängigkeit und das Bedürfnis, geliebt, gebraucht oder wenigstens nicht wieder verlassen zu werden, vermischt sich mit der Gewalt. Mit der Zeit beginnt das Opfer nicht nur zu überleben, sondern zu funktionieren. Es kehrt in die Arme seiner Täter zurück. Es gehorcht. Es tut Dinge, die dem Täter dienen. Nicht aus freiem Willen, sondern aus Angst, aus Traumabindung und aus dem verzweifelten Versuch, die Kontrolle über das eigene Leben zu behalten. Schon am nächsten Tag kehrt Virginia nach einem Anruf von Maxwell in Epsteins Villa zurück. Und sie wird es wieder tun.